Guten Morgen. Osterleute.
Das ist der Titel des Kalenders, von dem Gunnar am Anfang schon gesprochen hat. Und wer darin liest, wird feststellen, jede Woche ein anderes Thema. Und so ist das auch am Sonntagmorgen. Osterleute gehen weiter. So hieß es am Ostersonntag. Osterleute zweifeln. Osterleute lieben. Pastor Sigmar Barz hat am letzten Sonntag darüber gesprochen. Osterleute hoffen. Das ist heute das Thema. Und am nächsten Sonntag Osterleute singen. Da wird Sigrid Langenscheid vielleicht mit euch singen, aber vor allen Dingen auch darüber sprechen. Heute also das Thema Osterleute hoffen. Das Ding war mal, ja, danke schön. Da sehen wir so erstmal die Titelseite. Die Gemeinde hatte gewählt. Peinliche Dinge waren geschehen. Ein Teil der Gemeindeglieder wurde bei der sozialen Versorgung durch die Gemeinde übersehen. Die Migrantinnen, diejenigen, die nicht Aramäisch, sondern Griechisch sprachen, die sich anders kleideten, die anders aßen und andere Sitten und Gebräuche hatten. Das war nicht gewollt, dass die übersehen werden, aber es war passiert. Und man merkte, das kann nicht mehr Aufgabe der Apostel sein. Die waren damit überfordert. So wählte man 7 Diakone, damals in der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Lukas zählt sie auf. Der erste, den er nennt, ist Stephanus. Ein Mann, so schreibt er, mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Lukas erzählt, dass er von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt große Wunder unter der Bevölkerung tat und außergewöhnliche Dinge vollbrachte. Insbesondere aus einer bestimmten Synagoge, in der ehemalige jüdische Sklaven oder deren Nachkommen waren, wurde er jedoch angegriffen. Genau die Gruppe der Juden, die in der christlichen Gemeinde nicht wahrgenommen wurden, die Griechisch und nicht Aramäisch sprachen und die Stephanus mit den anderen Diakonen nun besonders im Blick haben soll. Wie es so oft ist, dass die eigenen Leute aus dem eigenen Kulturkreis, wenn die Christen werden, dann ärgert das ihre Leute besonders. So wird Stephanus angegriffen. Aber mit Argumenten kamen sie gegen ihn offenbar nicht an. Sie stifteten einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Er wurde daraufhin vor den Hohen Rat geschleppt und aufgefordert, zu den Vorwürfen, die gegen ihn aufgestellt wurden, Stellung zu beziehen. Stephanus erzählte einfach die Geschichte Israels, von Abraham angefangen. Er erzählte von Mose, aber auch davon, dass das Volk nicht auf ihn hören wollte. Er erzählte vom Tempelbau, aber auch davon, dass Gott nicht nur in einem bestimmten Gebäude ist, sondern überall. Und er schließt mit einigen ziemlich starken Vorwürfen. Da sagt er: Unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten an eurem Herzen und taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten, und den Gerechten selbst habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht, aber befolgt habt ihr es nicht. An dieser Stelle der Rede des Stephanus, die uns sehr ausführlich in der Apostelgeschichte erzählt wird, setzt der Predigttext ein, der für den heutigen Sonntag zum Thema Osterleute hoffen vorgeschlagen wurde. Ich lese weiter. Da haben unsere Arabisch oder Farsi sprechenden Freunde hoffentlich ein Blatt, auf dem das in ihrer Sprache steht. Da heißt es: Als Stephanus das sagte, da packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus. Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Eigentlich eine hochaktuelle Geschichte. Eine Gemeinde in Jerusalem mit hohem Migrantenanteil. Juden, aber aus verschiedensten Teilen der Welt. Unterschiedliche Sprachen. Und wie wir nur einige Sätze vorher lesen, offenbar mit großen Kommunikationsproblemen. Angriffe, die von außen kamen. Fake News werden verbreitet. Hass wird ausgelöst. Und dann geschieht ein brutaler Mord. Es gibt einen ersten Märtyrer in der jungen christlichen Gemeinde. Zumindest ist es der erste, von dem uns etwas überliefert wurde. Der erste Jesus-Anhänger, der nach der Hinrichtung Jesu um seines Glaubens willen sterben muss. Bisher war doch der Segen für diese Gemeinde so groß. Menschen aus allen Ländern der bekannten Welt kamen an Pfingsten und später zum Glauben und schlossen sich dieser neuen Bewegung an. Sie erwarteten, dass der auferstandene Jesus sehr bald wiederkommen werde. Manche verkauften sogar ihr Hab und Gut und lebten in Gütergemeinschaft miteinander. Sie versuchten, das Reich Gottes schon mal vorwegzunehmen, um sich auf das Kommen des Menschensohnes Jesus vorzubereiten. Sie freuten sich auf die Wiederkunft Christi. Und dann das. Diese fürchterliche, schockierende Ermordung des Gemeindediakons Stephanus. War all ihre Hoffnung umsonst gewesen? Ist das jetzt vielleicht der Anfang vom Ende dieser jungen Bewegung von Menschen, die Jesus Christus nachfolgen wollen? Vielleicht waren ihre Erwartungen ganz anders. Vielleicht hatten manche gedacht, mit Jesus ginge es ihnen nur noch gut. Diese Hoffnung war nun zerstört. Ausgerechnet einer der neuen Gemeindediakone wurde umgebracht. Ich hoffe, ich erschrecke niemanden, denn bei uns steht ja auch eine Wahl für die Gemeindeleitung demnächst an. Damals zumindest war das nicht ganz ungefährlich. Und manche fragten sich vielleicht, wo war Gott denn da? Als Lukas diese Ereignisse später aufschrieb, gehörten solche Ereignisse bereits zum Leben der Christen dazu. Wer sich zum christlichen Glauben bekannte, lebte gefährlich. Es reichte aus, als Christ denunziert zu werden, als Anhänger des gedachten Aufrührers Jesus zu gelten, und man konnte Hab und Gut, man konnte sogar sein Leben verlieren. Das haben Christen immer wieder erlebt. Das erleben Christen auch heute. Nicht hier in Deutschland. Aber manche unter uns haben das in ihrer Heimat erlebt. Hier, so sagte mir jemand, hier leben wir sehr, sehr einfach. Hier in Deutschland. Manchmal ein Zimmer, eine gemeinsame Küche mit anderen, im Zimmer eine spärliche Einrichtung. So sah das Leben auch dieser Person aus. Aber, so sagte sie mir, wenn wir im Iran geblieben wären, dann wären wir tot. Manche haben als Christen mehr Probleme, als sie vorher hatten. Und wenn dann in ihrer neuen Heimat pauschal alles Fremde verurteilt wird, die Schließung der Grenzen gefordert wird, rassistische Sprüche erschallen, erleben sie Hass und Aggressivität erneut. Vielleicht diesmal nicht, weil sie Christen sind, sondern diesmal, weil sie anders sprechen, anders aussehen und manchmal anders leben. Die ersten, die diesen Text von Lukas lasen, die kannten das. Das, was Stephanus erlebte, war ihre Gegenwart. Wie Stephanus könnte es auch ihnen morgen ergehen? Und was war dann mit ihrer Hoffnung, mit ihrer Zuversicht auf den wiederkommenden Herrn? Vielleicht sogar noch etwas vor der Entstehung der Apostelgeschichte schrieb Paulus im ersten Korintherbrief einige interessante Worte, die auch sehr konkret mit uns Osterleuten zu tun haben. Er schrieb: Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung. So wahr ich durch Jesus Christus, unseren Herrn, stolz auf euch bin, Geschwister, euer Glaube ist ja ein Ergebnis meines gefahrvollen Dienstes. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war, ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann können wir es gleich mit denen halten, die sagen: Kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Diejenigen, die das Letztgenannte, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot, das könnten auch Menschen im 21. Jahrhundert sein. In dieser Gegenüberstellung des Paulus sehen wir den Unterschied zwischen Wunsch und Hoffnung, so wie wir es auch bei Stephanus sehen. Er trat engagiert für Jesus ein. Er verkündigte ihn. Er sorgte für Menschen. Er machte als Diakon diakonische Arbeit um der Menschen willen. Seine Sehnsucht war keine Todessehnsucht. Seine Sehnsucht war es, Jesus nahe zu sein. Seine Sehnsucht war es, dass Menschen Jesus kennenlernen und Vergebung erfahren. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er, so heißt es in der Apostelgeschichte 7. Sicherlich hatte dieser Mann viele Wünsche, Erwartungen an das Leben. In der Bibel werden wir immer wieder ermutigt, das Leben als Geschenk Gottes zu sehen, zu genießen, sich zu freuen über all das Gute, was Gott uns in seiner Schöpfung schenkt. Und natürlich sollen wir uns freuen und brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn es uns gut geht. Und wir dürfen uns auch wünschen, dass es noch besser kommt. Aber das, was Paulus hier als "Lasst uns essen und trinken" bezeichnet, muss nicht unser Leben ausmachen. Er macht klar, weil es Ewigkeit gibt, weil es Auferstehung von den Toten gibt, ist unser Leben nicht reduziert auf materielle Werte und Vergnügung, nicht reduziert auf die Erfüllung unserer Wünsche. Denn Hoffnung, das verknüpfen wir leider oft nur mit Wünschen. Wenn wir gefragt werden, auf was wir hoffen, dann fallen uns meist eine Menge Wünsche ein. Das ganze Leben lang. Ein guter Schulabschluss. Ich hatte keinen. Mein Durchschnittswert war so, dass ich nur noch Theologie studieren konnte. Wollte ich aber sowieso. Ein guter Arbeitsplatz. Gute Bezahlung. Eine gute Partnerschaft. Eine glückliche Familie mit lieben Kindern. Mit lieben Enkeln. Eine gute, sichere finanzielle Situation, eine gute Rente, Gesundheit. Alles wirklich sehr berechtigte Wünsche. Wünsche sind schön, vor allem wenn ihre Erfüllung möglich ist. Aber schön ist manchmal auch das Träumen von Dingen, die wahrscheinlich unerfüllt bleiben. Ein Lottogewinn, Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler werden, Facebook erben und reich werden. Ein bisschen träumen muss ja nicht schaden. Aber die Hoffnung ist hier wirklich gering. Wenn das Predigtthema lautet "Osterleute hoffen", dann ist hier viel mehr als eine Wunschliste gemeint. Wie schrieb Paulus doch hier in Ephesus, hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war, ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Er ließ sich darauf ein, obwohl er nicht wusste, was mit ihm geschehen würde. Er hatte Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht abhängig war von dem, was um ihn und mit ihm geschah. Die Hoffnung der Osterleute, der Menschen, die wissen, dass Leben Ewigkeitswert haben kann, diese Hoffnung ist eine Hoffnung, die über das Sichtbare hinausblickt. So hieß es von Stephanus. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf. Denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Und etwas weiter, während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Und wir haben eben einen Text zu dem Thema, die Hoffnung stirbt zuletzt, gehört. Das sagen wir manchmal. Und wie es auch in diesem Text schon deutlich wurde, ohne dass Stephanus hier explizit erwähnt wurde, die Hoffnung, die er hatte, stirbt nie. Sie ist eine Hoffnung, die erfüllt wird. Jenseits von unseren realistischen und unrealistischen Träumen, jenseits von den Versprechen religiöser Scharlatane, die uns Jesus als eine Art Wellness-Hotel verkaufen wollen, gibt es eine reale Hoffnung, die in dem Osterereignis wurzelt. Der Tod hat keine endgültige Macht. Lebensqualität ist nicht von der Erfüllung meiner Wünsche abhängig. Lebensqualität ist da, wo wir uns durch Jesus mit der Ewigkeit verbinden lassen. Hast du Wünsche? Ich wünsche dir, dass sie sich erfüllen. Aber vor allen Dingen wünsche ich dir Hoffnung. Ein Leben, das nicht davon abhängig ist, dass all diese Wünsche in Erfüllung gehen und trotzdem von dir als ein gutes Leben empfunden wird. Eine Freude, die nicht zeitlich begrenzt ist. Wünsche, da singt zum Beispiel, keine Angst, ich singe es nicht, ich lese es nur, da singt zum Beispiel Peter Fox in einem 2009 veröffentlichten Lied: Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg, ich habe 20 Kinder und meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben, hab taube Ohren, einen weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen, wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Na ja, du darfst eine größere Erwartung haben. Jesus hat einmal gesagt: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Das ist eine Zusage unseres Herrn. Das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen, jetzt und in alle Ewigkeit hinein. Du darfst zu dem gehören, der alles Böse überwinden wird. In der Vision des Stephanus steht Jesus. Er schaut nicht nur zu, er ist aktiv, als ginge er Stephanus entgegen. Jesus ist dabei, sein Reich zu bauen. Nicht die, die ihn gerade, die Stephanus gerade ermorden, haben dauerhaft das Sagen. So wie nicht die, die meinen, sagen und singen, dass sie die Herren der Welt seien und ihr Land zuerst kommt. Die haben nicht das Sagen. So wie nicht mordende Banden, die Andersdenkende ausrotten wollen, das Sagen haben werden. Die Macht liegt allein bei Jesus, den zum Vater erhöhten Herrn. Und deshalb kann Stephanus ganz nach dem Vorbild Jesu sogar diesen seinen Henkern vergeben und seinen Geist Gott anbefehlen. Denn wer den Auferstandenen vor Augen hat, weiß, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird. Keine Bosheit dieser Welt kann das Kommen des Reiches Gottes verhindern. Deswegen erwähnt Lukas auch in dieser Erzählung den jungen Mann namens Saulus. Bibelleser wissen, wer das ist. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Das ist der, den man später Paulus nennt. Ein Christenverfolger, der offenbar auch schon bei der Ermordung des Stephanus mitwirkte. Ein Christenhasser und ein Mensch, dem Jesus begegnete und der durch seine Briefe die christliche Welt dann für alle Zeit geprägt hat. Von ihm sind in einem Brief an die Christen in der Stadt Philippi, in der Stadt Philippi folgende Worte überliefert. Ich halte dafür, dass alles Verlust ist. Da spricht er von seiner Vergangenheit, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles überragt. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen. Luther übersetzt das und halte es für Kot. Es gibt da noch andere Wörter, aber das lassen wir jetzt mal weg. Er macht deutlich, das alles ist es nicht. Ich habe diese Vergangenheit hinter mich gebracht und es war gut, denn jetzt darf ich mit Christus leben. Wer den mit Gott regierenden Menschensohn Christus vor Augen hat, weiß, alle Bosheit dieser Welt wird es nicht schaffen. Deswegen lasst uns mit ihm leben. Lasst uns hoffen. Lasst das Böse nicht zu, sondern bleibt in Verbindung mit dem, der Sieger ist, mit Jesus. Ihn wollen wir miteinander loben. Und das wollen wir jetzt sogar miteinander singen. Lobe den Herrn, meine Seele.